Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast Happy Eisprung,
schwanger aus dem Bauch heraus.
Euer Podcast für eine intuitive Schwangerschaft. Ich bin Sunny, schwanger mit dem zweiten Kind und habe unendlich viele Fragen.
Und ich bin Andrea, Mutter von 4 Kindern und Hebamme und habe alle Antworten für euch parat.
Schön, dass du dabei bist. Wir wünschen dir viel Freude mit unserem Podcast. Moin und da sind wir wieder zu unserer nächsten Folge. Und auch dieses Mal ist es so, dass ich einfach direkt an Andrea übergebe. Erstmal hallo Andrea.
Ja, komm. Wolltest du mich nicht begrüßen oder
was? Doch, natürlich.
Hallo Sunny und hallo an da draußen.
Genau. Ich sag einfach gleich, wir haben einen Gast dabei und wer das ist und warum, wieso, weshalb wir den heute hier haben, das machst du.
Mhm. Hallo Berthold.
Ja,
genau. Berthold, wie lange kennen wir uns schon? Voneinander wissen tun wir schon ganz lange, ne?
Ja.
Und unsere Arbeit gegenseitig schätzen tun wir auch schon ganz lange.
Ja.
Aber so richtig seit einem Jahr?
Ja, vielleicht anderthalb Jahre, ne?
Ja, genau, anderthalb Jahre. So, genau. Wer ist Berthold Martens?
Ja, ich heiße Berthold Martens, bin 63 Jahre alt.
Was man dir nicht ansieht.
Ja, ja. Zwei Kinder, drei Enkelkinder, verheiratet, immer noch mit derselben Frau, eigentlich auch mit der Traumfrau. Ja.
Stark.
Ja. Genau, das ist stark. Die hat auch einiges schon miterlebt mit mir und auch mitgemacht, wie das wahrscheinlich immer so ist, ne? Wenn man schon so lange verheiratet ist. Ja. Sie hat mir immer den Rücken freigehalten bei allem, was ich gemacht habe.
Super.
Das ist natürlich super, genau. Ja, ich habe Abitur gemacht am jetzigen Christophorus-Gymnasium in Rostock. Ist jetzt ja dieses Sportgymnasium und war selber Leistungssportler und habe dann nach der aktiven Laufbahn 5 Jahre Sportwissenschaften studiert mit Abschluss in Leipzig an der Hochschule. War dann kurze Zeit bis zum Zusammenbruch der ehemaligen DDR auch im Leistungssport tätig.
Was hast du gemacht?
Ja, Leichtathletiktrainer.
Leichtathletiktrainer, aber in deiner aktiven Laufbahn?
Ach so, warst du? Da war ich auch Leichtathlet, da habe ich Diskus geworfen und Kugel gestoßen.
Ah.
Und bemühe mich jetzt schon sozusagen 40 Jahre, diese Kilos, die ich damals antrainiert habe, wieder loszuwerden.
Ach, Quatsch.
Immer mit dem Gefühl, zu schwer zu sein.
Nein.
Wie viele Frauen ja auch, ne?
Ja. Also das finde ich ja spannend. Also ihr seht ja jetzt Berthold nicht, aber wie groß bist du?
Ich bin 2 Meter groß.
Ja, ein Riese.
Ist das eine typische Statur für einen Diskuswerfer?
Ja.
Ah, okay.
Ja, also es ist so, dass man zum Diskuswerfen, da braucht man ja lange Hebel. Ja, da kommt also die Physik ins Spiel, oder Physik. Da ist ja Kraft gleich Masse mal Beschleunigung.
Ja.
Mhm. Und je länger der Beschleunigungsweg ist, und wenn man da die richtige Kraft drauf modelliert, dann hat man auch gute Ergebnisse.
Ja.
F ist gleich einmal A.
Und hattest du gute Ergebnisse?
Ja, leider nicht so richtig. Ich war so in der ehemaligen DDR im Männerbereich immer so 5. oder 6. Bin dann eigentlich zum Schluss, nachdem ich dann offiziell aufgehört hatte mit dem richtigen Leistungssport, dann hatte ich eigentlich meinen größten Erfolg, bin ich mal DDR-Studentenmeister geworden im Diskuswerfen.
Oh.
Jawohl.
Genau. Ja.
Bin ich mal gewesen, ja.
Okay, super. Was kam nach Leipzig? Was hast du dann gemacht?
Ja, nach Leipzig kam dann halt meine Laufbahn als Trainer. Und da habe ich zuerst eine wunderbare Stelle gehabt in Rostock an der Uni. Das war ja so, dass in der ehemaligen DDR der Sport eine große Rolle gespielt hat.
Hm.
Und da war ich hauptamtlicher Leichtathletiktrainer bei der Hochschulsportgemeinschaft in Rostock, die ja der Universität angegliedert ist.
Hm.
Ja, das habe ich gemacht. Bis dann leider, dann die NVA-Zeit kam. Ich habe nicht mehr damit gerechnet so richtig, dass man einen 25-jährigen Mann, der schon Frau und Kind hat und arbeitet, auch noch 18 Monate gebrauchen kann. Ja, das war so, die Zeit war, ja, die war nicht so schön.
Mhm.
Man hat ja als DDR-Leistungssportler wirklich, das muss man ja mal so sagen, privilegiert gelebt und hat sich nicht vorstellen können, dass man hinterher auch ja, nicht viel wert ist, sag ich mal so.
Mhm.
Das habe ich dann halt erlebt. So, und dann aber haben wir während meiner Armeezeit, haben wir dann den Umzug klar gemacht, hierher in meinen Heimatort, hier in Grevesmühlen, wo jetzt auch die Praxis ist.
Wo wir jetzt auch sitzen. Ja.
Ja, und wo wir dann mit Hilfe meiner Verwandtschaft und meines Vaters vor allen Dingen eben auch ein DDR-Haus gebaut haben und ich dann wiederum als Trainer gearbeitet habe, wieder als Leichtathletiktrainer, aber halt nur kurze Zeit, bis dann sich die Wende andeutete sozusagen. Meine Frau, Heike Martens, die übrigens mal eine sehr gute 800-Meter-Läuferin war, sogar mal einen Hallenweltrekord gelaufen ist und sogar einen Wikipedia-Eintrag hat. Ja.
Nein, ernsthaft?
Ja, doch, ganz im Ernst, ja.
Sie sieht auch noch mega gut trainiert aus. Wir haben sie eben gerade gesehen. Ja.
Genau. Das ist der Sport, ne?
Ja, genau. Sport verbindet.
Genau. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, haben wir Haus gebaut und sind hier wieder heimisch geworden. Meine Frau hat immer den Drang gehabt, als Physiotherapeutin sich selbstständig zu machen. Sie hat einen regen Briefverkehr damals mit der Staatsführung schon der ehemaligen DDR geführt und wir haben immer eine abschlägige Bescheide bekommen, dass es nicht notwendig ist, in der DDR selbstständig zu sein, weil ja das staatliche System ausreichend ist. Ja, meine Frau hat dann kurz bevor die Wende kam, also als diese revolutionäre Situation eingetreten ist, hat sie die Erlaubnis bekommen vom ehemaligen Bezirksarzt, sich selbstständig zu machen. Hat das dann sofort gemacht. Wir haben dann sofort hier das Haus so umgebaut, dass sie sich selbstständig machen konnte. Ich habe dann, weil ich gefühlt habe, dass sich die Zeiten ändern, habe dann gekündigt, meine Arbeitsstelle. Habe mich vorher beworben in Rostock, an der medizinischen Fachschule. Und habe noch 1989 oder 90, kann ich nicht mehr genau sagen, habe ich eine Physiotherapieausbildung angefangen in Rostock, ne? die dann 91 zu Ende war. Und dann haben wir hier beide, meine Frau und ich, hart gearbeitet, physiotherapeutisch. Und ich sag mal so, die ersten 10 Jahre, da war ich derjenige, der von morgens bis abends manualtherapeutisch unterwegs war, weil mir das einfach aus meinem Sportstudium heraus und auch aus der Leistungssportzeit geläufig war und auch Sinn machte. Bis ich dann 1999, kurz vor Weihnachten, eigentlich Urlaub vorhatte und dann klopfte hier eine damalige Olympiasiegerin an die Tür, die Urlaub machte in Boltenhagen. Das war damals Astrid Kumbernus, also eine Kugelstoßerin, Olympiasiegerin, Weltmeisterin. Sie kannte mich nicht. Ich kannte sie sehr wohl, obwohl ich zugeben muss, also 10 Jahre lang mich überhaupt nicht für den Sport interessiert zu haben, weil einfach der Aufbau hier in der Praxis und der war natürlich extrem. Und die Worte von Astrid waren damals, Herr Mabens, ich habe gehört, Sie sind hier unter den Blinden der Einäugige. Können Sie sich mein Knie da bitte angucken?
Ach, krass.
Krass, ja. Und ich war auch krass aufgeregt. Krass aufgeregt und habe dann gesagt, kommen Sie mal rein. Habe sie dann nach all meinen Dingen, die ich so konnte und wusste, behandelt und war damals, glaube ich, auch ein guter Manualtherapeut. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Sie hat mich dann nach 2 Behandlungen gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, sie zu betreuen. Genau. Ich habe dann natürlich die Chance ergriffen, habe das gemacht. Und
In
meinem jugendlichen Leichtsinn. Ich bin dann 1999 im Sommer mit ihr zusammen nach Sevilla geflogen, zur Weltmeisterschaft, wo Astrid auch nochmal Weltmeister wurde. Und habe dort, und das ist auch der entscheidende Punkt, habe dort amerikanische Osteopathen kennengelernt. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, wenn irgendwo Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele stattfinden, dann gibt es immer ein Hauptstadion und einen Nebenplatz. Und um diesen Nebenplatz herum befinden sich die Zelte der medizinischen Abteilungen. Und dann ist man natürlich sehr neugierig und guckt sich das alles an.
Du warst ja da mittendrin so, ne?
Da war ich mittendrin, ja. Und habe dann festgestellt, dass die Dinge, die wir so machen, super gut sind, aber dass es halt auch noch andere Griffe gibt. Ne? Da waren die kamen mir komisch vor. Den Bauch anfassen, die Augen anfassen. Ich habe gedacht, was soll das? Und wie gesagt, es war Osteopathie. Naja, als wir dann zu Hause waren, habe ich mich gekümmert und geguckt, was ist Osteopathie. Und damals gab es 2 Varianten. Eine war in Bremen und eine war in Berlin, jeweils 5 Jahre berufsbegleitend. Und ich habe mich dann in Bremen beworben, bin angekommen und bin dann 5 Jahre von 1999 bis 2004 nach Bremen gefahren und habe dann den Osteopathieabschluss gemacht und arbeite halt seitdem auch nur noch rein osteopathisch.
Also, aber du hast auch einen Heilpraktikerabschluss, ne?
Genau,
ja.
Das ist ganz wichtig, ne?
Ja.
Es ist nach wie vor so in Deutschland, dass diese 5-jährige Osteopathieausbildung kein Beruf ist. Mhm. Ja, also in Deutschland dürfen nur Heilpraktiker und Ärzte Osteopathie ausüben.
Mhm.
Das ist so. Ich will das auch nicht kommentieren, das ist ein politisches Problem, aber so ist es. Also ich war gezwungen, noch eine Heilpraktikerprüfung zu bestehen und die war, das möchte ich auch mal sagen, die ist sauschwer.
Mhm.
Also wenn irgendwelche Leute auf diesem Planeten glauben, der Heilpraktiker in Deutschland ist eine einfache Prüfung, dann muss ich sagen, nein.
Mhm.
Wir haben einen Sohn in der Familie, nämlich meinen Sohn, der ist Arzt und der hat die Prüfungsfragen gesehen, der hat nur den Kopf geschüttelt. Ne? Das möchte ich hier auch mal so betonen. Ja?
Ja,
ja. Ich glaube, das ist auch im Allgemeinen bekannt.
Sehr gutes Recht.
Das ist im Allgemeinen bekannt, ja?
Ja.
Ja.
Aber spannend, so bist du eigentlich Osteopath und Heilpraktiker geworden.
Genau.
Weil Astrid Kumbernus.
Eigentlich ist es so gewesen, ja. Kann man so sagen, über den Leistungssport. Ne? Und ich muss dazu sagen, ich bin dann auch noch 10 Jahre, also bis 2009 bin ich noch mit den Leichtathleten unterwegs gewesen. Ich habe dann, das hat sich natürlich ein bisschen ausgeweitet nachher, ich habe dann die Werfer gemacht, ich kann also auch Robert Harting und die ganzen Leute, die habe ich alle schon mehrfach berührt in meinem Leben.
Also ich bin da noch ein Wahnsinn.
Gut, aber wir sind ja jetzt gar nicht, wir haben ja auch ein Thema heute, oder?
Ja,
ja, genau. Unser Thema ist heute der Beckenboden.
Ja.
Ja. Du hast vorhin schon gesagt, ist jetzt nicht so meins, aber ich weiß, dass du da auf jeden Fall Ahnung hast. Und ja, Bernhard, erzähl uns doch mal, was ist denn überhaupt der vielbesagte Beckenboden?
Ja, der Beckenboden ist, wie du schon gesagt hast, der scheint mir im Allgemeinen sehr unterbewertet. Der kommt ja eigentlich nur ins Gespräch bei schwangeren Frauen vor der Geburt und nach der Geburt. Vor der Geburt manchmal negativ, weil einfach Vorfälle Dinge machen, die nicht schön sind. Ja, da spricht keiner so richtig drüber, brauchen wir jetzt auch nicht.
Wieso?
Und nach der Geburt häufig ist den meisten Frauen gar nicht klar oder vielen Frauen nicht klar, dass Rückenprobleme, die 5 Jahre später kommen, ursächlich wirklich im Beckenboden liegen. Das scheint jetzt erst so richtig Thema zu werden. Und das ist das, was ich auch jedem raten kann, sich damit zu befassen. Der Beckenboden ist, wenn man so will, das letzte querverlaufende Muskel-Bindegewebssystem, was sozusagen den ganzen Druck, der von oben kommt, aushalten muss. Mhm. Und der Beckenboden liegt, wie gesagt, liegt im Becken, das sagt ja schon das Wort, und zwar im knöchernen Becken. Und wenn man sich das Becken vorstellt, dann haben wir ja 2 große Beckenschaufeln, links und rechts, die kann man gut fühlen. Das ist quasi sind die Knochen, die auch die Taille begrenzen. Mächtige Knochen, die hinten sozusagen im sogenannten iliosakralen Gelenk zusammenlaufen, zwischen Darmbeinschaufeln und Kreuzbein. Darum heißt es ja eigentlich auch Darmbein-Kreuzbein-Gelenk. Ne? Hinten begrenzt sozusagen das Kreuzbein, seitlich das Darmbein und vorne das Schambein unser Beckenknöchern. Ja, und der Beckenboden ist quasi an dieser Struktur fixiert. Das sind sozusagen die Knochen, mit denen der Beckenboden verwachsen ist. Im Allgemeinen hat der Beckenboden 3 Schichten, kann man in der Literatur nachlesen. Obwohl ich natürlich in der Vorbereitung festgestellt habe, dass es ganz, ganz viele unterschiedliche Interpretationen gibt. Aber es gibt halt 3 Schichten und es gibt einen vorderen Anteil und einen hinteren Anteil. So, ich fange mal mit den 3 Schichten an. Die erste Schicht, die verläuft wirklich vom Schambein. Jeder kann das Schambein, glaube ich, fühlen. Mhm. Ist der Knochen vorne, ja, ganz vorne, direkt zum Kreuzbein nach hinten. Das Kreuzbein kann auch jeder fühlen, also vorne und hinten. So, und diese erste Schicht ist eine Schicht, die aus glatter Muskulatur besteht und zum Großteil aus Bindegewebe besteht. Es gibt den Unterschied zwischen glatter Muskulatur und Skelettmuskulatur. Das heißt, die glatte Muskulatur können wir willend nicht beeinflussen. Also ich kann jetzt nicht sagen, spann bitte mal die oberste Schicht deines Beckenbodens an, dann wird es dir nicht gelingen. Da liegt auch dann die Schwierigkeiten beim Beckenbodentraining. Ne? Aber da können wir ja vielleicht noch drauf kommen. So, und was ganz interessant ist, diese glatte Schicht, die verbindet von vorne nach hinten sozusagen, jetzt auch von vorne nach hinten, die Blase, die Gebärmutter, beim Mann die Prostata, den Darm, miteinander. Also quasi eine Schicht, die von vorne nach hinten diese Organe sozusagen fixiert und hält. Dann kommen wir zur zweiten Schicht. Wenn ihr Fragen habt, fragt gerne gleich.
Na klar, machen wir. Wir hören ganz gespannt zu.
Machen wir zum Schluss, ja.
Ja.
Also wenn man uns sehen würde, dann haben wir hier große Augen.
Die zweite Schicht ist diese kräftige Muskelschicht. Ja, den nennt man auch Afterheber oder lateinisch Levator ani. Das ist also die Schicht, die eigentlich den eigentlichen Beckenboden ausmacht. Ja, das ist die Schicht, die sozusagen die Hauptlast trägt der gesamten Organe, die von oben drauf liegen.
Das ist so eine Halte- und Stützmuskulatur.
Das ist eine Halte- und Stützmuskulatur, ja, die wirklich unheimlich kräftig ist und vor allen Dingen unheimlich ausdauernd ist und auch sein muss. Ja,
so. Ja, gerade in der Schwangerschaft, wenn man sich vorstellt, dass da noch so ein Gewicht von so einem Baby drauf liegt. Ne?
Richtig.
Ja.
Das heißt, da liegt das Gewicht der Organe,
ja,
von oben kommt, die unterhalb des Zwerchfells liegen.
Genau.
Ja, drauf, sprich, ne? Magen, Fett, Nieren.
Milz.
Genau. Ja, also alles, genau. Brauchen wir, glaube ich, nicht alles aufzählen.
Nee.
Kann sich jeder vorstellen. Und dann kommt das Baby noch dazu. Das heißt, wir brauchen da eine unheimliche Spannkraft im Beckenboden. Und diese muskuläre Kraft, diese muskuläre Schicht hat auch eine enge Beziehung wieder zu den beiden Beckenknochen, zu den großen, zu den Darmbeinschaufeln, hinten zum Kreuzbein und auch zur Lendenwirbelsäule. Ganz wichtig. So, das heißt also, diese Schicht verzurrt sozusagen unser Becken. Und zwar nicht nur bei Schwangeren, sondern auch bei Nichtschwangeren. Ganz wichtig ist auch bei Männern. Ja? Schwacher Beckenboden bedeutet einen schwachen Zug auf diese Darmbeinschaufeln, damit Fehlhaltungen im Becken, die dann zu Hüftarthrosen führen, die zu Kniearthrosen führen können. Ja? Also ein unheimlich weites Feld. Mhm. So, und die dritte und letzte Schicht ist dann die Schicht, die sozusagen die Sphinkter, also die Schließmuskeln sozusagen bildet. Ne? Einmal für den After, für die Vagina oder auch für den Penis. Mhm. Die dann auch in der Mitte den Damm bildet, ne? Mhm. Der ja gerade bei Geburten unheimlich viel aushalten muss, sehr strapaziert ist, häufig reißt, beziehungsweise häufig auch geschnitten werden muss. Mhm. Ja, Dammschnitt. Mhm. So, und alle drei Schichten, die spielen natürlich, müssen eng zusammenarbeiten, um dieses ganze System sozusagen laufen zu halten. Passiert zum Großteil bewusst, aber auch zum Großteil unbewusst. Mhm. So, ja, noch ganz kurz dazu. Also der Beckenboden hat wie alle Muskeln Gegenspieler, weil in der Muskulatur ist es so, ich mache es mal am Arm deutlich, den kennt ja jeder. Jeder kennt seinen Bizeps. Der Bizeps zieht als Muskel über das Ellbogengelenk und sein Gegenspieler, also sein genau auf der anderen Seite liegender Muskel, ist der Trizeps. Das heißt, wenn der eine Muskel anspannt, entspannt der andere Muskel. Also ich spanne den Bizeps an und der Trizeps entspannt. Ich spanne den Trizeps an, also strecke meinen Arm und der Bizeps entspannt. Mhm. Beide Muskeln müssen ständig mit gleicher Kraft über das Gelenk ziehen, damit das Gelenk vernünftig im Winkel bleibt. So, und der große Gegenspieler, man sagt auch Antagonist dazu, des Beckenbodens, ist das Zwerchfell, also unser Atemmuskel. Das heißt, wenn das Zwerchfell, wenn der Atemmuskel anspannt, das passiert, wenn ich tief Luft hole, entspannt der Beckenboden. Spanne ich den Beckenboden an, entspannt der Atemmuskel. Es gibt nur eine einzige Ausnahme, wo beide zusammenarbeiten. Das nennt man dann Synergismus, wenn nämlich die Presswehe da ist. Ja, dann arbeiten beide zusammen. Das hat die Natur so eingerichtet. Und das gibt es auch nirgendwo anders in der Muskulatur. Mhm. Ja? Ja, das ist mal so das Grobe, was ich euch jetzt so dazu zu sagen habe, wenn ihr Fragen habt.
Genau. Ja, also du hattest ja gesagt, oder du hast ja schön dieses Bild hergestellt, ne? Die quer verlaufende Beckenbodenmuskulatur, was die für eine Kraft hat, alle unsere Organe, inklusive das Baby, zu halten. Ne? Und was es da für eine Entspannung braucht, ja, vielleicht auch mit Hilfe der Atmung, hast du ja auch kurz erwähnt, dass da eben dann auch Platz gemacht wird, dass da ein Baby wirklich dann auch durchgeboren werden kann. Ne? Mhm. Das ist ja...
Ja, das ist enorm, ne?
Ja.
Aber das ist...
Hat die Natur gut eingerichtet.
Die Natur hat das gut eingerichtet und du weißt ja, besser als jeder andere, in erster Linie sind da Hormone für verantwortlich. Das heißt, in dem Moment, wo die Frau schwanger ist, wo die Samenzelle die Eizelle befruchtet, ja, und sozusagen die erste Zelle entsteht, die nennt man ja Zygote, die ist noch zweigeschlechtlich. Ich glaube, jeder, der im Biologieunterricht ein bisschen aufgepasst hat, der weiß das noch.
Lang ist her.
Genau. So, und dann geht die Zellteilung los. Das heißt, dann entsteht aus dieser Zygote entstehen dann die Organsysteme. Und in dem Moment gibt es im Gehirn einen Reflex, einen Schwangerschaftsreflex, ich weiß nicht, wie es heißt. Der läuft über den Hypothalamus, ja, der dann dazu führt, dass vermehrt Schwangerschaftshormone ausgeschüttet werden, die bei jedem auch ständig da sind, aber die werden halt vermehrt ausgeschüttet. Ja. Und das Wichtigste, was für die Entspannung der Muskulatur und auch des Bindegewebes verantwortlich ist, das Hormon Prolaktin. Mhm. Ja? So, und dieser Prolaktinausschuss, der ist einfach enorm und der führt dazu, dass einfach keine Frau dieser Welt Angst haben muss, dass irgendwas schlimm ist, dass da nichts durchpasst. Also das ist sensationell, wie der Beckenboden sich dann wieder nachgibt und sich einfach der Evolution fügt und ein Kind zur Welt kommen lässt.
Mhm. Ja, und du sagtest aber auch, der muss sich ja auch massiv dehnen, wenn wir uns jetzt so ein Baby vorstellen und der Kopf da durchgeboren wird. Und was denkst du, ist eine gute Vorbereitung für den Beckenboden? Ne? Also Muskulatur sollte man immer trainieren. Das mache ich zum Beispiel auch. Also nur ein gut trainierter Muskel kann sich auch gut entspannen.
Genau.
Würde ich mal behaupten.
Genau.
Siehst du das ähnlich?
Ja.
Ja.
Genau. Also es ist ja so, dass alles, wichtig ist immer, dass alle Strukturen, die wir im menschlichen Körper haben, jede Zelle, ob es eine Muskelzelle ist, ob es eine Nervenzelle ist, es ist völlig egal. Alles lebt davon, dass es ständig funktioniert. Das heißt, du musst es reizen. Auf Reize reagiert der Körper mit Anpassung. Und so ist es im Beckenboden auch. Es ist absolut von Vorteil, wenn ich vor der Schwangerschaft anfange, mich mental mit dem Beckenboden zu beschäftigen, aber natürlich auch funktionell. Das heißt also, es ist ratsam, vorher Fachkräfte aufzusuchen und da sind natürlich in erster Linie die Hebammen gefragt.
Na, vor der Schwangerschaft noch die Gynäkologen.
Der Gynäkologe, der Arzt, der einfach sagt, komm, bereite dich darauf vor, trainiere deinen Beckenboden, damit der einfach wach ist, damit er zusätzlich wach ist, damit er zusätzlich gekräftigt ist, damit er zusätzlich informiert ist und auf diesen Vorgang vorbereitet ist. Mhm. Genau, macht Sinn.
Gut.
Was man auch machen kann, Man kann ja auch, habe ich gelesen, man kann zum Beispiel auch von außen manualtherapeutisch was machen. Man kann zum Beispiel den Damm massieren. Ne?
Ja.
Das kann man also selber machen. Ne?
Das empfehlen wir auch. Ne? Also okay. Das so in den letzten Wochen der Schwangerschaft, dass man da eben wirklich dann auch die sogenannte Dammmassage mit einem speziellen Öl, sagen wir immer, lass das den Mann machen, ist vielleicht auch noch ein bisschen netter, ne? Und ist man vielleicht auch noch ein bisschen entspannter. Apropos Entspannung, was denkst du, wie viel Einfluss hat so eine mentale Entspannung auf die Entspannung der Muskulatur, auf die Entspannung des Beckenbodens während der Geburt?
Also das sind ja Dinge, die man, wenn man im Laufe des Lebens sich mit vielen Sachen befasst, dann weiß man, dass das Wichtigste ist, dass man erkennt, dass es überall Plus und Minus gibt. Mhm. Wenn es Plus und Minus nicht geben würde, dann würde das Universum auseinanderdriften, dann würde es wahrscheinlich keine schwarzen Löcher geben. Das heißt, es gibt Materialismus, es gibt Idealismus und genauso gibt es natürlich immer Ideales und Materielles. Das heißt, beides ist gleichwertig, beides ist ständig da. Manchmal hat man das Gefühl, das eine ist ganz weit weg, aber irgendwann kommt es dann doppelt und dreifach zurück. Also ich will nur sagen, der mentale und ideelle Einfluss, der ist genauso wichtig wie der materielle. Ich muss mich damit positiv geistig auseinandersetzen und darf nicht nur das Körperliche sehen, das ist gleichwertig.
Okay.
Ich sage da gleichwertig zu.
Jetzt haben wir schon zur Geburt und Schwangerschaft ein bisschen gesprochen. Was denkst du, oder ich sehe sehr oft, dass bei einigen Frauen es ganz schön vernachlässigt wird, der Beckenboden nach der Geburt, dass der wieder gut trainiert wird. Du hattest das vorhin schon angesprochen. Man hat dem nicht so viel Bedeutung beigemessen und dann kommen die Frauen später, so 5 Jahre später an mit Rückenschmerzen. Ich glaube, Sunny, du bist ja auch davon betroffen. Mhm. Ne? Und was kannst du da, wie fügt sich das zusammen? Also für mich ist es klar, verständlich, kannst du das nochmal so als ein Bild vielleicht?
Ja, das fügt sich so zusammen. Jeder Mensch auf dieser Welt kann sich ein Segelschiff vorstellen. Mhm. Wir sind ja hier oben an der Ostsee und zwei dieser netten Frauen, die mich gerade interviewen, kommen aus Wismar. Im Hafen liegt die Pöhler Kocke.
Mhm.
Und diese Pöhler Kocke hat, glaube ich, gerade einen neuen Mast bekommen aus dem Harz. Einen wunderschönen großen Stamm.
Ja.
So, und dieser große Stamm, stellen wir uns mal vor, dieser große Stamm ist unsere Wirbelsäule. Und dieser große Stamm ist unten im Rumpf des Schiffes befestigt. Und ich glaube, jeder hat sich schon seine Gedanken gemacht, wie kann das eigentlich sein, wenn diese Kraft auf diesen Mast wirkt, dass der nicht abbricht.
Ja.
So, und stellt euch bitte vor, dass die Wirbelsäule sozusagen im Becken steht, also im Beckenboden steht.
Ja.
Das heißt, eine Instabilität im Beckenboden bedeutet, wenn Sturm aufkommt, sprich später das Leben, mit Belastung wird der Mast instabil und ich habe Rückenschmerzen. Vielleicht ist sowas einfach erklärt.
Das ist super erklärt.
Genau. Also jeder mal in die Pöhler Kocke, mal gucken, wie er unten festgemacht ist. Stell dir vor, das ist euer Beckenboden, der muss feststehen, damit der Segelmast die Stürme des Lebens auch hinterher aushält.
Das ist schön, die Stürme des Lebens.
Die aber auch mental sein können, nicht nur körperlich.
Ja, was kannst du sagen? Also wenn jetzt Frauen, ich weiß, dass sie es sehr oft vernachlässigen, es gibt auch Frauen, die bis heute noch sagen, ach, Rückbildung, das brauche ich nicht, ich bin ja schon wieder schlank, mein Bauch ist ja schon wieder weg, das geht ja ganz von alleine. Das höre ich tatsächlich oft. Ich höre sogar von einigen Hebammenkolleginnen, ach, Rückbildung, das brauchst du nicht, das geht schon alles von alleine wieder weg. Also es geht ja bei der Rückbildungsgymnastik, sprich Beckenbodentraining, ja nicht darum, wieder schlank zu werden, sondern die Stütz- und Haltefunktionen wiederherzustellen. Was macht das aus, wenn das nicht wiederhergestellt ist? Also Rückenschmerzen ist das eine. Kann das noch mehr Auswirkungen haben?
Also Rückenschmerzen ist das eine.
Mhm.
Es ist natürlich so, dass Struktur im System, die einfach zu sehr unter Spannung steht oder zu wenig unter Spannung steht, ja, immer dazu führt, dass sozusagen kleine Gefäße, die in diesem System vorhanden sind, entweder Zug bekommen oder Druck bekommen. Das heißt, es sind dann Mikrozirkulationsstörungen, die wiederum zur Folge haben, dass ganze Organe plötzlich anfangen, Probleme zu bereiten.
Mhm.
Also mittlerweile geht man davon aus, wir reden jetzt eigentlich ganz oft über Frauen, ja? Wir müssen auch mal die Männer ins Spiel bringen. Für die Männer ist der Beckenboden.
Die haben also auch einen Beckenboden.
Die Männer haben auch einen Beckenboden. Der ist natürlich nicht so, das Becken an sich des Mannes ist natürlich nicht so ausgeprägt wie das der Frau, aber die haben auch einen Beckenboden. Und man weiß zum Beispiel aus der Forschung mittlerweile, dass der Einfluss von Mikrozirkulation, sprich Versorgung der Zelle, das meine ich jetzt damit, das heißt, wie gut versorgen die kleinen Arterien die Zelle mit Nährstoffen, mit Immunglobulinen, also mit Dingen, die uns wichtig sind, die uns am Leben erhalten, die uns gesund erhalten vor allen Dingen. Und wie kann das, was in der Zelle hinterher anfällt, sozusagen nach dem Stoffwechsel, nach der Oxidation, wie kann das wieder abtransportiert werden und wie kann das... Wie können die kleinen Lymphgefäße, die neben den Venen liegen, wie können die das abtransportieren? Das hängt davon ab, wie die Spannung dort ist. Mhm. Und wenn wir also keine Spannung haben oder zu viel Spannung haben, das kann ja auch auf dem Beckenboden ist es so, ich fühle oft, auf der einen Seite ist der Beckenboden gut, auf der anderen Seite schlecht. Mhm. Ja? Das führt immer dazu, dass ich Mikrozirkulationsstörungen habe. Und das wollte ich eigentlich sagen, wenn zum Beispiel die Prostata unterversorgt wird über viele Jahre, dann weiß man, man hat keine richtige Immunabwehr in der Prostata. Das heißt, dann öffne ich Tür und Tor für Entzündungen, Blasenentzündung zum Beispiel auch bei der Frau. Mhm. Ja? Und ich öffne auch Tür und Tor vielleicht für bösere Dinge, die ich gar nicht haben möchte. Ja? Also möglich. Ja? Ja. Ja, also nicht nur, wir dürfen bei der Beckenbodenproblematik nicht nur den Rücken sehen und Rückenschmerzen, sondern wir müssen auch die Organe sehen. Sprich die Blase, sprich Prostata, sprich die Verdauungsorgane. Mhm. Ich hatte ja zu Anfang erzählt, dass die erste Schicht sozusagen der Beckenboden diese Organe sozusagen hält. Mhm. Ja? Organe an sich haben immer drei Dinge, die klar sein müssen. Ein Organ muss mobil sein, es muss eine gewisse Motilität haben, es muss eine Motrizität haben. Ich fange mal mit der Mobilität an. Die Mobilität ist sozusagen die Bewegung des Organs gegenüber den anderen Organen. Die Motilität ist die Eigenbewegung des Organs und die Motrizität ist die Bewegung des Organs insgesamt mit dem Körper. Sprich, wenn ich auf dem Trampolin springe, bewegt sich meine Blase. Mhm. Ja, das ist also
der Beckenboden muss es
abfangen. Der Beckenboden fängt das ab. Mhm. Das ist die Motrizität. Ja, wenn die Blase selber zum Beispiel sich füllt und sich wieder leert, ist es Motilität. Mhm. Und Motrizität ist das Verhältnis der Blase über die Harnleiter zu den Nieren. Mhm. Wenn der Beckenboden schwach ist, dann ist das ganze System indifferent. Ja?
Das sind dann diese sogenannten Inkontinenzstörungen. Ne?
Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel.
Oder auch Senkungsprobleme.
Mhm. Ja? Ich habe ja vorhin gerade über die Venen auch gesprochen. Ne? Mhm. Schwäche ist immer in der Endkonsequenz auch ein Problem für Inkontinent und für Krampfadern. Ja?
Mhm. Ja. Inwieweit beeinflusst der Beckenboden unsere Bauchmuskulatur? Die sind ja auch sehr eng miteinander. Also ich weiß es aus der Anatomie, aber vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen besser darstellen. Also gerade die Bauchmuskulatur. Man sieht ja so nach einer Geburt oder wenn die Frauen so prämenstruell sind, also kurz vor der Periode, dann haben die ja auch so einen typischen, der Beckenboden lockert sich auf kurz vor der Periode und dann hängt der Bauch auch so ein bisschen. Ja. Ja. Kannst du das nochmal in Zusammenhang bringen?
Ja, also das kann ich in Zusammenhang bringen, natürlich. Es ist einfach so, dass der Beckenboden und die Bauchmuskeln teilweise ja auch synergistisch zusammenarbeiten. Ne? Mhm. Im Übrigen auch mit der Gesäßmuskulatur. Mhm. Ist ja ganz wichtig, diese Zusammenarbeit Beckenboden, Gesäßmuskulatur, Bauchmuskulatur, die macht nämlich die sogenannte Beckenkippung. Ne?
Mhm.
So, ja. Das heißt also, Jetzt kommen wir
müssen mal ganz kurz sagen, hier geht gerade die Welt unter. Ja, sollte man das jetzt hören?
Ja, geht gerade die Welt unter.
Genau.
Geht ja, die Welt unter.
Passt das zum Thema?
Also,
nein.
Eigentlich spielst du mir jetzt den Ball zu, weil ich einfach, es ist einfach so, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, teilweise glatte Muskulatur, teilweise Skelettmuskulatur und natürlich Befestigung des Beckenbodens. Der Beckenboden ist nie alleine, so wie alles nie alleine ist.
Ja.
Er spielt immer im Konzert alle anderen Muskeln mit. Ja? Das heißt also, wenn ich ihn vernünftig beüben will, dann ist es ganz schwierig, irgendwas isoliert zu machen.
Mhm.
Das heißt also, ein korrektes Bauchmuskeltraining hat immer einen Einfluss auf den Beckenboden.
Mhm.
Ja? Ein korrektes Training des Gluteus Maximus, also des großen Gesäßmuskels, hat immer Einfluss auf den Beckenboden.
Mhm.
Das muss man immer im Gesamtkonzept sehen. Und ich bin eigentlich Fan von reflektorischem Training, also von neurophysiologischem Training, sagt man ja dazu. Das heißt, dass ich sozusagen über Reflexe versuche, diese Muskeln alle anzuspannen, so wie es sozusagen im Programm auch vorgesehen ist. Ja, ich persönlich bevorzuge da das Training nach Yamna, das nennt sich PSF, propriozeptive sensomotorische Facilitation. Ich weiß, ich werde gerade schwindelig, aber letztendlich sagt es nichts anderes aus, als dass ich über den Greifreflex der Fußsohle, also quasi über einen Reflexbogen, der an der Fußsohle losgeht, eine Afferenz entstehen lasse, also eine aufsteigende Information übers Rückenmark, die entsprechenden Areale im Gehirn erreicht, wo sozusagen der Beckenboden, die Bauchmuskeln, die Gesäßmuskeln und alle anderen Muskeln abgespeichert sind und die Programme für das optimale Leben sozusagen vorherrschen. Und wenn ich das Programm erreiche und hinterher eine Efferenz erreiche, also sozusagen eine Information in diese Muskeln, dass sie alle schön zusammenarbeiten sollen, habe ich das ideale Training, wo ich komplex alles mit erreiche.
Du hast mal einen schönen Satz gesagt, als ich das letzte Mal hier war. Da hast du gesagt, die Muskeln spielen zusammen wie eine Sinfonie, wie das Orchester genau. In einer Sinfonie.
Ja, genau, ne? Richtig, ja. Genau, richtig. Also ich bin, je älter man wird, desto schöngeistiger wird man ja vielleicht. Ich höre also gerne Klassikradio auf meinen Fahrten, wenn ich im Auto unterwegs bin. Und ich habe gerade wieder die 5. Sinfonie von Beethoven vorgestern im Auto gehört. Und da habe ich genau an das gedacht, was du gerade gesagt hast. Weil so ist es.
Es ist wie mit den Muskeln.
Wie mit den Muskeln. Das optimale, also Beethoven hat die Sinfonie geschrieben, er gibt die Noten vor. Der Dirigent versucht das an seine Orchestermitglieder weiterzugeben. So, und je mehr Leute keine Lust haben, da mitzuspielen oder die falschen Noten spielen, desto desolater ist die ganze Geschichte. Dann reden wir nämlich insgesamt bei Menschen von Inkoordination, also von Koordinationsproblemen, oder wir reden von Fehlhaltungen, wir reden von muskulären Disbalancen. Und dann, das hat jeder schon gehört, dann entstehen halt diese Triggerpunkte oder diese Tenderpoints, die uns dann wahnsinnig werden lassen. Ja? So, und über diesen Reflexbogen, über dieses koordinative Training, über den Greifreflex erreiche ich halt dieses, bin ich der Dirigent, erreiche ich die 5. Sinfonie. Und schaffe es möglicherweise, dass alle Muskeln vernünftig zusammenspielen. Mhm. Ja?
Und das heißt, wenn ich jetzt der Beckenboden, dieses Korbgeflecht, was da im Becken ist quasi und was ja einen großen Anteil des, also ne, der Stütze und der Organe hat, wenn das halt nicht gut funktioniert nach der Geburt, was ja auch erstmal nach der Geburt okay ist, aber dann irgendwann sollte sich der Beckenboden wieder stabilisieren, aufbauen, trainiert werden, dass der wieder zurück zu seiner alten Funktion findet. Mhm. Und wenn das also nicht geschieht, habe ich so eine, ja, dann spielen andere Muskeln halt auch nicht gut mit. Ne?
Genau. Ja. Wenn das nicht geschieht, dann kann es dir passieren, dass ich irgendwann Symptome habe, zum Arzt gehe, zu Therapeuten gehe, die niemals und nimmer irgendwie einer vielleicht mit dem Beckenboden im Zusammenhang sehen würde. Genau, so schätze ich das.
War es bei dir, oder?
So schätze ich das ein. Ja, nun wollen wir nicht alles auf den Beckenboden schieben, ne? Es gibt auch noch ein paar andere Dinge, aber im Grunde genommen ist es natürlich so, dass da ganz viele Dinge schon eindeutig so sind. Also das spielt eine ganz große Rolle. Wie gesagt, auch für den Mann. Hm. Und auch für das glückliche Sexualleben zwischen Mann und Frau. Ja, das muss ja auch mal gesagt werden. Ja. Noch ein Tipp, wenn einer über Beckenboden gute Dinge lesen möchte, soll er sich das Buch von Benita Cantini kaufen. Tiger Feeling, sehr zu empfehlen. Das sind eigentlich alle die Dinge drin, die man wirklich annehmen kann und die toll sind, finde ich.
Mhm. Ja? Ja, da ich ja jetzt ja schwanger bin, nehme ich mir jetzt mal die Erlaubnis raus, noch was für Schwangere zu fragen.
Ja, bitte.
Du hast ja schon erzählt, dass der Beckenboden und die Atmung, also das Zwerchfell zusammenhängen.
Ja.
Und ich habe ja bei dir auch gelernt, dass Kiefer, Adduktoren und der Hüftbeuger auch was mit dem Beckenboden zusammen zu tun haben. Mhm. Kannst du das nochmal erklären?
Ja, also dieser Begriff, ich möchte den Begriff Faszie eigentlich gar nicht gebrauchen, weil er aus meiner Sicht auch über die letzten Jahre sehr vergewaltigt wird. Aber nochmal im Zusammenhang ist es einfach so, Faszien sind Bindegewebe. Bindegewebe sagt schon der Name. Es verbindet sozusagen Gewebe. Das heißt also, wir haben vorhin schon über die Zygote gesprochen. Wenn die sich weiter teilt, da kommen ja erst die drei Keimblätter und aus diesen drei Keimblättern entstehen dann die Organsysteme, also Knochen, Muskeln, alles, was wir haben, ist es so, dass alles das, was alles zusammenhält, was alles umhüllt, ist Bindegewebe und ist auch Faszie. Mhm. Ja? Wie im Kleinen, so im Großen. Und so haben wir natürlich im faszialen Bereich, also sprich im bindegewebigen Bereich, natürlich Autobahnen, also direkte Verbindungen, aber auch ganz viele Nebenstraßen. Ne? Mhm. Die größte Nebenstraße wäre jetzt, wenn ich sagen würde, ich nehme dein längstes Haar und deinen längsten Zehennagel. Mhm. Dann gibt es da eine Verbindung über das Bindegewebe. Ja? Mhm. Also auch das ist eine Straße.
Okay.
So, und wenn ich jetzt, fangen wir mal mit dem Kiefer an, weil er erstmal von der Anatomie her vielleicht am weitesten entfernt vom Beckenboden liegt. Ne? Da haben wir vorhin ja schon gesagt, dass fast alle Beckenbodenschichten auch vorne an der Symphyse eine Anheftung haben. Und die Symphyse hat ja eine Knorpelspange in der Mitte, ne? Also auch aus starkem Bindegewebe, die auch diesem Hormonrausch unterliegt und nachgibt. Mhm. So, und die Symphyse geht quasi nahtlos über in die unteren Strukturen der Bauchmuskeln. Das heißt, die Bauchmuskeln sind von oben an der Symphyse angewachsen. Mhm. Von der anderen Seite kommt der Beckenboden, das ist also nur eine Knorpelspange zwischen. Mhm. Und schon bin ich in der Bauchmuskulatur, und zwar in der Rectusscheide oder auch in der Linea alba, die auch wiederum aus Bindegewebe ist. Mhm. Die geht dann hoch übers Brustbein, über kleine Muskeln, die unter dem Brustbein sitzen, direkt ran bis an unseren Schildknorpel. Mhm. Ja, und der wiederum ist natürlich mit dem Unterkiefer verwachsen und schon bin ich im Kiefergelenk. Mhm. Das ist eine Hauptautobahn. Es gibt noch viele Nebenstraßen.
Das heißt, wenn ich die Zähne zusammenbeiß bei der Geburt...
Ja, sollst du ja nicht.
Genau, ne?
Aber da kann man ja auch ein bisschen tricksen. Also das ist ja, das, so genau hätte ich es jetzt nicht erklären können. Danke, Berthold, jetzt weiß ich es auch mal echt, wie es richtig ist. Aber zum Beispiel sagen wir Hebammen immer, nicht den Mund aufeinander pressen. Deswegen lassen wir die Frauen ja auch durch die Nase einatmen und durch den geöffneten Mund wieder ausatmen. Aber interessanterweise machen das viele Frauen auch ganz von alleine. Die fangen nämlich an, durch die Nase einzuatmen und dann... Ne, durch den Mund wieder schön weit auspusten. Und es gibt manchmal Frauen, die wirklich sehr verbissen, die sind dann wirklich auch so verbissen, die wollen es alles perfekt haben, vielleicht so nach ihrem Geburtsplan. Mhm. Und dann kneifen die richtig die Zähne aufeinander, knirschen auch. Und da sagt man, mach mal wie ein Pferd, locker mal den Kiefer. Ja. Ja? Und schon geht es dann nach unten besser. Aber die Zusammenhänge hätte ich jetzt nicht gewusst, Bertolt, danke.
Und eine Frage dazu noch, weil ich letztens irgendwo gehört habe, man soll denn die Zunge oben an den Gaumen anlegen?
Wir reden jetzt über zwei unterschiedliche, aber doch gleiche Systeme. Einmal die Geburt selber, da soll der Beckenboden ja entspannt sein.
Ja, unbedingt.
Und wir reden über eine Stabilität bei Leuten, die Probleme haben im Rücken. Mhm. Wenn du dieses neurologische Training machen möchtest, was wir vorhin besprochen haben, wenn du also alle Muskeln verketten möchtest, ne? Dann macht es total Sinn, die Zunge an den Gaumen zu drücken. Mhm. Dadurch verstärkst du deine Stabilität bis ins Becken. Du verstärkst sie. Es macht keinen Sinn bei der Geburt, weil bei der Geburt wirst du
ganz spannend. Dann bist du ein lockeres und offenes Becken.
Also Kiefer, Zähne zusammenbeißen und Zunge an den Himmel oben, ja, verstärkt die Spannung insgesamt. Hält dich besser im Gleichgewicht. Macht dich stabil im Körper und im Becken. Stimmt, ja.
Aber alles locker im Kiefer macht auch alles locker im Becken.
Im Becken.
Richtig,
ja.
Das brauche ich für die Geburt.
Genau.
Ja, das ist einfach diese, der Beckenboden ist das ja das Faszinierende. Er muss ja beides können. Ne? Mhm. Er muss anspannen können, muss alles halten können. Ja. Er muss die Schließmuskeln öffnen können bei der Fiktion.
Ja.
Er muss bei der Geburt richtig öffnen können. Ja. Er muss aber auf der anderen Seite auch alles stabilisieren und halten können, das Becken verzurren können, damit wir aufrecht durch die Gegend laufen können, wie der Mast auf der Pöhlerkogge.
Ja.
Ja, das ist das Verrückte.
Schönes Bild.
Ja. Genau. Ne?
Ja, aber auch Wahnsinn. Also, ne, wie interessant dieses Muskelgeflecht ist, ne?
Ja.
Und wie wichtig in unserem Körper. Und ich verstehe es dann immer noch nicht, dass auch bis heute noch Leute sagen, ach komm, Rückbildung, das brauchst du nicht.
Mhm.
Ne? Da muss man nichts für tun.
Und was ist, wenn ich verkürzte Adduktoren habe?
Ja, die Adduktoren, auch die Adduktoren ziehen vorne wieder an deine...
Ihr müsst die Adduktoren mal erklären.
...deine Symphyse.
Genau, die was sind die
Adduktoren? Genau, wenn ich mich, angenommen, ich stelle mich hin... Und stehe gerade und hebe mein Bein seitlich ab, wie ein Hund, der mal pullern muss.
Ja.
Ja, dann sind das die Abduktoren.
Ja.
Das sind also die Muskeln, die sozusagen das Bein abspreizen. Die Adduktoren sind also die Antagonisten der Abduktoren, die überkreuzen das Bein. Ja, das sind die Adduktoren.
Mhm.
Das ist der Unterschied. Und die Adduktoren ziehen, wir haben erstmal kurze Adduktoren und lange Adduktoren. Die langen Adduktoren ziehen wieder von der Symphyse. Also sozusagen wieder auch vom Becken zum Knie und die kurzen Adduktoren bleiben am Oberschenkel irgendwo hängen. So, das heißt also, so wie der Beckenboden über den Knorpel eine direkte Beziehung zur Bauchmuskulatur hat, haben die Adduktoren eine direkte Beziehung zum Beckenboden über die Symphyse.
Mhm.
Ja? Und ein ganz wichtiger Muskel ist halt auch der Hüftbeuger, über den wir auch noch nicht so richtig gesprochen haben. Der spielt auch eine Hauptrolle. Ein langer, kräftiger Muskel, den man ja in zwei verschiedene Äste einteilt. Einmal in den großen Hüftbeuger, in den Psoas Major und in den Iliacus. Das ist sozusagen der Muskel, der im Becken sitzt, der von innen das Becken auskleidet. Ja, und damit auch eine direkte Beziehung zum Beckenboden hat, ganz wichtig.
Und dadurch, dass wir so viel sitzen...
Wenn wir sitzen, dann ist der Hüftbeuger natürlich nicht in seiner Funktion. Oder das heißt, er ist in seiner Funktion. Er nähert sich an. Bei allen Muskeln ist das so, dass wir ein Punktum Fixum haben und ein Punktum Mobile. Der Punktum Fixum sozusagen ist der Ursprung. Von da kommt alles in der Embryologie, von da ist alles gewachsen. Und der Punktum Mobile ist sozusagen der Punkt, wo der Muskel dann neu anwächst, um ein Gelenk zu bewegen. Wenn ich also Muskelarbeit verrichte, dann nähern sich Punktum Fixum und Punktum Mobile natürlich an. Ja, der Muskel nähert sich an und bewegt das Gelenk. So, und der Hüftbeuger, der beugt die Hüfte. Das heißt, ich stehe und beug mein Bein an. Also der wichtigste Laufmuskel. So, in dem Moment, wo ich sitze, habe ich den Muskel ständig quasi angebeugt, ohne ihn zu belasten. Und da gewöhnen sich die Strukturen dran. Das heißt, alles reagiert auf Informationen. Und wenn ich ein Leben lang informiere, sei immer schön angenähert, Muskel, brauchst dich auch nicht bewegen. Dann verändert sich einfach die Zellstruktur. Dann gibt es eine, ich will nicht von der Verkürzung reden, aber schon eine gewisse Tonisierung, die dazu führt, dass der Muskel einfach unter Spannung steht, wenn ich ihn benutze. Und damit macht er dann auch Probleme, da wo er festgewachsen ist. Mhm. Ja? Ganz typisch. Und wichtig ist zu wissen, das ist einfach auch ein Zusammenspiel. Vielleicht ist es auch ein bisschen zu kompliziert, aber der Antagonist des Hüftbeugers ist der große Gesäßmuskel. Also der große Po-Muskel sozusagen, den ja alle so gern haben möchten. Ja. Weil ihn ja fast alle toll finden. Ja, ne? In alten Anatomiebüchern steht, ist der Fluchtmuskel. Also der wichtigste Muskel, wenn ich weglaufe. Mhm. Und der ist der Gegenspieler für den Hüftbeuger. So, und leider ist es in der heutigen Zeit so, dass bei den meisten Leuten der Hüftbeuger aufgrund der sitzenden Tätigkeit angespannt ist und der Gesäßmuskel, weil ich nie mehr weglaufen muss, einfach abschwächt. Mhm. Und schon habe ich ein Problem im Becken und auch ein Problem im Beckenboden. Also alles ist komplex zu sehen. Mhm. Ja? Aber wie gesagt, Cantini klärt da ganz gut auf.
Meinst du denn, dass so eine, ich sag mal, unsere Alltagsträgheit, um das mal jetzt vorsichtig auszudrücken, ne, dieses viele Sitzen, viele Ruhen, die Frauen bewegen sich nicht mehr so viel. Es ist ja nicht mehr wie früher, wo die auf dem Feld in die Hocke und wieder hoch und sich gebeugt und mehr gelaufen sind, weil es eben noch nicht so Autos gab und so. Mhm. Diese Bewegungsarmut in unserem Alltag, dass das vielleicht auch zu solchen schlechteren Geburtsverläufen heutzutage führen kann? Was denkst du da aus muskulärer Sicht?
Ja, aus muskulärer Sicht. Hm. Ja, es ist einfach hundertprozentig so. Es ist ja so, wir befinden uns ja in einer Zeit der, ich sag mal, der Digitalisierung, des Homeoffice. Ja, es gibt ganz viele Menschen, die arbeiten halt nicht mehr körperlich, sondern mehr oder weniger geistig am Schreibtisch. Das hat die Zeit so mit sich gebracht. Es gab also ja immer Epochen in der Menschheitsgeschichte, zum Beispiel die industrielle Revolution. Wir befinden uns gerade in der Zeit der Digitalisierung. Das Problem, was wir alle haben, ist einfach, dass diese Zeit, die wir gerade erleben, die sich ja auch schon angedeutet hat, dass sie uns einfach zu schnell überkommt sozusagen. Das heißt, unsere Systeme sind leider zurzeit nicht so richtig in der Lage, sich anzupassen. Also die Evolution hat es zurzeit sehr schwer. Und alle Dinge, die wir heute besprochen haben, hängen eigentlich damit zusammen. Gebe ich dir völlig recht.
Mhm. Und das heißt, das heißt auch, dass du mir auf jeden Fall recht gibst, dass ich meine Frauen schön durch die Schwangerschaft mit Sport quäle.
Ja.
Ich
gebe dir total recht, weil wir sind, in der Endkonsequenz sind wir nach wie vor Jäger und Sammler.
Ja.
Ja, und Jäger und Sammler hat bedeutet, und das haben die Anthropologen mittlerweile bewiesen, dass jeder, der in der Höhle sich ausruht, schläft, Kultur hat, sich liebt, dann, wenn es rausgeht, um Nahrung zu suchen, mit rausgeht. Jeder Säugling, jede alte Oma, alle gehen mit raus. Das heißt, auch die Alten und Schwachen, auch die Jungen und ganz Kleinen, mussten sich bewegen, und zwar richtig bewegen. Ja, und auch angestrengt bewegen. Und das ist das, was natürlich dazu führt, dass alles im Gleichgewicht ist. Und wir bringen sozusagen durch unsere neue Lebensformen, die wir jetzt ja über viele Jahre schon betreiben, bringen wir das System so ein bisschen in Schwierigkeiten. Und Sport ist natürlich eine Möglichkeit, um das ein wenig zu kompensieren. Mhm. Ja, genau. Das ist auch meine Philosophie.
Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr gut, das jetzt auch zu verstanden zu haben, weil Andrea macht immer am Ende ihrer Sportkurse die Dehnung vom Hüftbeuger und auch von der Oberschenkelinnenseite.
Genau.
Und das hat auch seinen Grund, warum Andrea diese Übung mit uns macht.
Ich kenne ja Berthold. Der hat mich gut aufgeklärt über die Haare.
Genau. Und ich hätte noch eine Frage. Wir waren ja schon oben beim Kiefer. Du warst auch schon mal bei den Haarenspitzen heute. Ich würde noch mal gerne unten beim Fuß fragen, weil man sagt ja irgendwie, in der Fußsohle ist irgendwie der ganze Körper noch mal abgebildet.
Flexion, ja.
Genau. Hat der Beckenboden da auch irgendwo einen Punkt?
Ja, ich muss jetzt fairerweise zugeben, ich habe von Fußreflexzonenbehandlung habe ich überhaupt gar keine Ahnung.
Okay, gut.
Aber es ist ja so, dass ich natürlich auch mehr Feedback bekomme von Leuten, die das schon gemacht haben. Mhm. Da gibt es ja diese ganz berühmte Frau Hanne Marquardt, die hat ja diese Reflexzonentherapie sozusagen erfunden. Und die Leute, die dort gewesen sind, die sagen eindeutig, ja, es gibt Zusammenhänge. Mhm. Also man muss alles im Leben ausprobieren und darf nicht von vornherein sagen, nein. Deswegen alles gut, ja, warum nicht?
Also ich hatte mal einen und hatte da noch 2 Tage Magen-Darm.
Genau, ja.
Es gibt auch in der Babymassage gibt es auch bestimmte Punkte am Fuß der Säuglinge, wo man Magen-Darm ein bisschen anregt.
Mhm. Genau, also mir sind da, es gibt natürlich die segmentale Einteilung bei Menschen, ne, wo man genau weiß, welcher Spinalnerv welchen Bereich versorgt. Mhm. Und es gibt auch sogenannte viszerale, kutiviszerale Zusammenhänge, also Organ-Haut. Ne, also jedes Organ hat auf der Haut ein bestimmtes Areal, die direkt verbunden sind über Nerven. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel eine Gallenkolik, dann kann man wenn man rechtzeitig interveniert, kann man quasi über eine Behandlung des Areals von außen die Gallenkolik reflektorisch beeinflussen, mhm, und sogar auf unterbrechen. Ne? Habe ich alles auch schon erlebt, mhm, bei meiner Mama. Habe ich das schon gemacht. Okay. Und so ist es einfach so, dass einfach diese reflektorischen Zusammenhänge, die gibt es überall. Mhm. Wahrscheinlich auch in der Fußsohle. Aber ich habe da nicht so die Kenntnis von. Ja.
Wenn du sagst, dass es so reflektorische Zusammenhänge gibt, so, dann würde mich jetzt als Hebamme nochmal interessieren, gibt es da vielleicht für die Geburt irgendwelche bestimmten Punkte, wo du sagst, da könnte man ein bisschen mehr massieren, da könnte man mal ein bisschen intervenieren?
Genau, also da gibt es ja sogar Leute, die machen Akupunktieren gezielt. Ne? Mhm. Da gibt es schon aus der traditionellen chinesischen Medizin bestimmt Meridiane und Punkte, die diese Systeme irgendwo beeinflussen, auf alle Fälle. Bin ich aber auch nicht der Fachmann. Muss ich fairerweise zugeben, dass ich da auch, also ich habe vor Schwangeren
Respekt.
Richtig Respekt. Und ich mache nur die Dinge, die ich mir auch wirklich zutraue, aber ich weiß, dass es möglich ist, ja.
Ja, hätte jetzt sein können. Also ja, ich kenne mich ja ein bisschen, also ich habe ja auch eine Akupunkturausbildung und da gibt es natürlich Punkte, die wir auch akupunktieren, auch zur Entspannung und so weiter. Aber es hätte ja sein können, dass du jetzt noch hier den Mega-Massagegriff oder die, da musst du die Hand auflegen und dann entspannt sich die Gebärmutter.
Nein. Nee, tut mir leid, kann ich nicht so sagen.
Alles gut.
Ja.
Ich kenne dich ja, Berthold, wegen meinen Rückenschmerzen.
Ja, genau.
Ist das so das Typische, wenn Schwangere zu dir kommen?
Also ganz typisch ist ja wirklich, dass das Iliosakralgelenk leidet.
Ja.
Mhm. Ne? Ganz typisch ist, dass der Ischiasnerv, der ja der dickste Nerv des menschlichen Körpers ist, also man kann sagen daumendick in seinem Ausgang, und der verästelt sich dann im Becken. Und der kriegt schon durch diese Schwachstellung des Bindegewebes, durch das Hormon Prolaktin, kann das schon passieren, dass einfach rein mechanisch dort Druck entsteht, der dann auch Schwangere richtig wahnsinnig werden lässt. Mhm. Also viele Schwangere müssen leiden, leider. Ich habe aber auch vielen Schwangeren schon immer kurzfristig über diese Zeit helfen können, durch entlastende Griffe.
Alle 2 Wochen, ja.
Genau, ja, aber in der Endkonsequenz muss jede Mutti auch wissen, ich sage mal, jede Mutti, die es einfach schick findet, ein Kind zu kriegen, die muss sich einfach darauf einstellen, dass es mit der schicken Zeit auch mal vorbei sein kann. Das muss ich so sagen, ja. Das habe ich, also diese Erfahrung habe ich gemacht, auch wenn die Kinder dann da sind. Weil ihr wisst ja, ich behandle ganz viele Babys nach der Geburt. Ist ja nochmal ein anderes Thema irgendwann.
Sehr gerne.
Also viele sind schon sehr, sehr erstaunt darüber, dass sie jetzt plötzlich Mutter sind und dass jetzt plötzlich alles anders ist. Da kenne ich ganz viele. Da bin ich manchmal auch ein bisschen traurig, weil ich einfach denke, naja, schwierig manchmal. Schwieriges Thema auch.
Ja, wir unterhalten uns da so oft drüber. Ne? Ja, genau. Also irgendwann ist es vorbei mit der romantischen Vorstellung. Ne?
Das ist so, ja.
Mhm, ja. Aber das ist wirklich ein anderes Thema. Da müssen wir nochmal uns treffen, auf jeden Fall.
Ist wahrscheinlich jetzt über den Podcast ein bisschen schwierig, aber ich stelle die Frage trotzdem. Was ist der Unterschied, wenn ich zum Physiotherapeuten gehe oder zu dir? Weil so rein, wenn ich es jetzt vergleiche, machen wir schon eine lange Session, aber du machst jetzt nicht so eine Riesenbewegung mit mir.
Also grundsätzlich ist es so, dass jeder Mensch, der sich irgendwann auf den Weg macht, anderen Menschen zu helfen, ja im Laufe seines Lebens sich einen Werkzeugkasten zulegt, wo eigentlich immer wieder neue Werkzeuge reinlegt. Mit neuen Werkzeugen meine ich einfach Ausbildung, Weiterbildung. Und ob das nun ein Physiotherapeut ist oder ein Osteopath ist oder auch ein Chiropraktiker, alle haben einen einzigen Vorteil, sie fassen Menschen an. Sie dürfen sie also berühren. So, und sowohl der Physiotherapeut als auch der Osteopath, jeder Mensch, also ich sag mal, diese Behandlungen sind eigentlich auch ein bisschen Philosophie. Jeder hat eine andere Philosophie. Das heißt, du wirst immer wieder feststellen, dass jeder eine ganz andere Herangehensweise hat, die auch anders anfasst. Aber das, was du eigentlich fragen willst, ist Folgendes. Ich glaube, die wichtigste Erfahrung ist, dass man in der Lage ist, als Therapeut, egal was für ein Therapeut man ist, dass man in der Lage ist, zu erkennen, mit welchem Gewebe habe ich es hier zu tun? Wie reagiert das Gewebe? Mhm. Und das reagiert bei jedem Menschen völlig unterschiedlich. Und der Erfolg der Behandlung besteht darin, zu erkennen, was will das Gewebe jetzt? Will es ganz sanft angefasst werden? Will es härter angefasst werden? Ja, und der Mensch, der sich Mühe gibt, anderen zu helfen. Der wird im Laufe seines Lebens die Erfahrung gemacht haben, dass er manchmal ein unheimlich gutes Feedback zurückgekriegt hat. Das war alles toll, mir geht's besser. Oder am nächsten Tag klingelt das Telefon. Also Herr Martens, es tut mir leid, ich liege im Krankenhaus. Ich habe totale Kopfschmerzen. Ich meine das im Ernst, ist mir alles passiert. Ja. Und wenn man sich diesen Schuh angezogen hat, dann ist das so immer wie ein Donnerschlag. Das Positive vergisst man meistens, das Negative vergisst man nie. Mhm. Und wenn man dann wieder ähnliche Leute hat, dann ist es einfach die Erfahrung, dass man nicht groß nachdenken muss, sondern sagt, okay, ich gebe jetzt hier mal so viel rein und kein Deut mehr an Energie und guck, was passiert mit dem Gewebe. Mhm. Es gibt eine große Regel in der Reflextherapie oder in der Gewebetherapie. Das sind die Schuld-Arnschen Regeln. Das war ein Wissenschaftler aus Greifswald. Ich weiß nicht, wie alt die sind, 150 Jahre. Und diese besagen Folgendes. Ich muss mal gucken, ob ich sie zusammenkriege. Starke Reize hemmen, mittlere Reize regen an, schwache Reize heilen. Punkt. Mehr brauche ich doch nicht sagen.
Ja, perfekt. Ja.
Okay, genau, ist auf den Punkt gebracht. Ja?
Sagt das aus, was du hier eine Stunde genau, immer
das
bei
ist,
mir machst.
Das ist die Antwort, ja.
Wahnsinn.
Genau.
Viel hilft manchmal nicht viel, ne?
Nein.
Prima.
Ja.
Ich habe alle meine Fragen gestellt, du?
Ja, ich habe auf jeden Fall schon wieder was mitgenommen. Jedes Mal, wenn ich hier bin, gehe ich immer mit irgendeinem Learning hier raus. Vielen Dank, Berthold, für diesen Einblick und dass du es versucht hast, uns auch sehr
die
bildhaft.
Schönen Bilder.
Also, dass du die Pöhler Kocke mit reingebracht hast. Ich bin ja immer noch von der Geschichte mit Astrid Kumanus. Astrid Kumanus kommt aus Neubrandenburg, also auch ein Mädchen aus MV, aus Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Schön, was wir hier so alles haben, ne? In unserem Bundesland.
Ja.
Ja, wunderbar, gerne, ja.
Gut, dann Okay. Vielen Dank an Berthold, vielen Dank an Andrea.
Gerne.
Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stell uns weitere Fragen an
frage@happy-eisprung.de oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Die heißt Schwangerschaft, natürlich gesund, glücklich wir. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Happy Eisprung,
schwanger aus dem Bauch heraus.
Ahoi!